Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
In schöner Regelmäßigkeit führen die Aufsichtsbehörden Stresstests bei Banken durch. Anfang August hatte die EBA, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die Ergebnisse ihrer jüngsten Bankenstresstests veröffentlicht. Im Stressszenario sollten 64 Banken ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Wie die europäischen Banken sich im aktuellen Stresstest geschlagen haben, bespreche ich heute mit Oliver Picard. Er ist Leiter des Credit Research Financials and Structured Credits und hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Oliver.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist. Sag mal, was wurde bei dem aktuellen EBA-Stresstest eigentlich genau unter die Lupe genommen?
Genau, also Bankenstresstests werden von den Aufsichtsbehörden eigentlich regelmäßig als Instrument eingesetzt, um die Widerstandsfähigkeit eines Bankensystems oder einzelner Banken zu testen. Konkret hat die EBA sich alle Banken aus der EU, die eine Bilanzsumme von mindestens 30 Milliarden Euro aufweisen, dazu kamen noch ein paar norwegische Banken, genauer angeschaut. Insgesamt deckten die Banken, die hier angeschaut wurden, 64 Stück an der Zahl, 75% der Bankaktiva in der EU ab. Und da haben sie im Grunde geschaut, wie sich denn ein hypothetisches Stressszenario auf die einzelnen Positionen in der G&V und auch in der Bilanz auswirken. Das ganze Szenario bezieht sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren. Und wie sich dann eben im Resultat die einzelnen Eigenkapitalquoten entwickeln. Und im Kern geht es im Grunde genommen darum, dass man sehen möchte, ob die Banken dann auch in einem solchen hypothetischen Stressszenario ihre Kernaufgabe erfüllen können, nämlich die Kreditversorgung der Realwirtschaft sicherzustellen. Und aus diesen Erkenntnissen können dann eben Informationen abgeleitet werden, wie denn die individuellen Eigenkapitalvorgaben für die Banken aussehen sollen.
Okay. Kurze Zwischenfrage, welche Banken, du hast ja jetzt gesagt, von Norwegen sogar bis, also innerhalb der Europäischen Union, die DZ-Bank war dabei, habe ich bei uns im Intranet gesehen, aber welche anderen Banken waren noch dabei?
Na gut, die britischen Banken natürlich nicht, weil die nicht zur EU gehören. Ja, da gibt es mittlerweile einen eigenen Stresstest von der Bank of England. Aber ansonsten alle großen Namen, die man so kennt, ja, ob das eine BNP ist, ob das eine Deutsche Bank, natürlich ist eine Commerzbank, aus Italien eine UniCredit oder eine Intesa, ja, aus Spanien eine Santander oder BBVA, also alles, was Rang und Namen hat im Grunde genommen und auch die großen EU-Töchter der US-amerikanischen Banken, was man vielleicht auch nicht immer im Kopf hat, aber die sind auch mittlerweile recht groß geworden, hängen mit dem Brexit zusammen. Da wurden im Grunde genommen viele Aktivitäten, die vorher in London angesiedelt waren, eben mussten in die EU umgelagert werden. Und da sind relativ große Tochterbanken entstanden in der EU.
Mhm. Und wie sah das Stressszenario aus, den diese Banken aushalten mussten?
Ja, diese Stressszenarien, die sehen natürlich immer ein Stück weit unterschiedlich aus. Da orientieren sich die Aufsichtsbehörden in der Regel daran, was denn potenzielle reale Gefahren momentan eben sind. Das heißt, im aktuellen Umfeld hat man daher im Grunde genommen modelliert eskalierende geopolitische Risiken, also dass die Lage im Nahen Osten vor allem dann auch eskaliert und entsprechend natürlich dann auch die Ölpreise und auch eine zunehmende protektionistische Handelspolitik, dass also die einzelnen Länder sich mit hohen Zöllen abschotten, mit der Folge, dass man natürlich eben, wie schon erwähnt, steigende Energiepreise hat und eben gestörte Lieferketten durch diese Zollabschottung. Was natürlich zur Folge hat, dass die Inflation enorm anzieht. Ja, das zieht natürlich dann auch wieder die Zinsen und die Zinsniveaus nach oben. Und gleichzeitig rutschen natürlich die Volkswirtschaften dann in eine Rezession. Mhm. Ja, also ein negatives BIP gibt es dann über die 3 Jahre. Die Arbeitslosigkeit steigt an und Immobilienpreise und Aktienmärkte korrigieren heftig nach unten. Mhm. Dabei werden dann für die einzelnen Länder wirklich konkrete Vorgaben gemacht, was BIP-Entwicklung, Arbeitslosigkeit, Zinsen, Inflation und so weiter angeht. Und dann müssen die Banken anhand dieser Vorgaben dann durchrechnen, wie gesagt, wie sich das auswirkt. Ja, nur mal, um ein paar Zahlen zu nennen. Für die EU wurde beispielsweise angenommen, dass das BIP über die 3 Jahre kumuliert um 6,3% schrumpft. Mhm. Die Inflation kumuliert 10,7% beträgt über die 3 Jahre. Und die Arbeitslosenquote um 5,8 Prozentpunkte ansteigt. Ja, gleichzeitig nimmt man an, dass die Häuserpreise um 16% korrigieren und noch deutlicher die Gewerbeimmobilienpreise, die nämlich sogar um 30%.
Mhm. Inflation hatten wir ja schon mal 10%, also so unrealistisch klingt das jetzt fast gar nicht, aber es kumuliert sozusagen, es sind alles zusammen. Ne?
Genau, im ersten Jahr sind es knapp über 5%, 5,3, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der EU, die angenommen werden, und dann geht das wieder ein Stück weit runter, aber ist natürlich deutlich höher als das, was man im Basisszenario annimmt. Mhm. Ja, das wird auch nochmal durchgerechnet, ist dann natürlich für die Märkte, für Investoren nicht so interessant, ja, wie sich denn da die Eigenkapitalquoten entwickeln würden.
Ja. Und welche Auswirkungen konkret hatten das jetzt für die einzelnen Banken? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also aggregiert, wenn man das über die alle 64 Banken zusammen sich anschaut, würden in diesem Szenario Verluste von 547 Milliarden Euro entstehen. Ein Großteil davon mit fast 400 Milliarden sind durch Kreditverluste, die insbesondere bei unbesicherten Retail-Krediten, ja, also klassische Konsumentenkredite oder Kreditkartenforderungen entstehen. Obwohl die nur 10% von dem Gesamtexposure ausmachen, würden fast 30% der Kreditverluste auf diese Art von Kredite entfallen. Zweitgrößter Posten bei den Kreditverlusten sind Kredite an kleine und mittelgroße Unternehmen. Und dann kommen dann eben Verluste aus gewerblichen Immobilienkrediten. Mhm. Also da enorme Kreditverluste. Gleichzeitig auf der Ertragsseite wirken sich dann die gestiegenen Zinsen negativ aus. Mhm. Ja, also da wird angenommen, dass das Nettozinsergebnis gegenüber dem Basisjahr 2024 um knapp 19% fällt, also fast ein Fünftel geringer ausfällt. Mhm. Was einfach daran liegt, dass man eben annimmt, dass die Zinsen in diesem Szenario stark steigen. Und hier ist es so, dass die Verbindlichkeiten bei Banken in der Regel kürzere Laufzeiten aufweisen, das heißt schneller wieder erneuert werden müssen zu diesen höheren Zinssätzen. Mhm. Ja, das heißt, die Zinsaufwendungen steigen schneller als die Erträge. Ja, die Kredite brauchen länger, bis sie fällig werden, wieder durch neue Kredite mit höheren Zinssätzen ersetzt werden. Insofern bricht das vor allem im ersten Jahr eines Zinsergebnis, dann erholt sich es wieder ein Stück weit, aber auch nicht so stark, weil auch angenommen wird, dass die Zinskurve invers ist. Das heißt, die Zinsen am vorderen Ende liegen höher als die am längeren Ende. Dazu kommen dann natürlich dann auch noch Marktwertverluste. Ja, ich habe es gesagt, Aktienpreisverfall wird angenommen, aber auch vor allem Credit Spread Ausweitung. Mhm. Ja, die schlagen bei den Banken ganz schön rein. Da verlieren sie fast 100 Milliarden, wird da unterstellt.
Also so auf Anleihebestände zum Beispiel, wenn da die Risikoprämien sich anheben.
Genau, ja, okay. Genau. Ja, vor allem auch Staatsanleihenbestände, das halten die Banken ja sehr in größeren Umfang, teilweise um auch ihre Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Da müssen sie ja liquide Wertpapiere vorhalten. Mhm. Aber die sind natürlich auch nicht gefeit dann vor Spread-Ausweitung. Mhm. Aber auch der Zinsanstieg führt natürlich auch zu Marktwertverlusten bei diesen Wertpapieren. Mhm. Ja. Also das kumuliert sich, sodass unterm Strich bei dem Test herauskam, dass die harte Kernkapitalquote um ganze 3,7 Prozentpunkte gesunken ist. Mhm. Ja, hört sich jetzt erstmal viel an. Im Stresstest davor, im Jahr 2023, war es aber noch mehr. Ja, da waren es sogar 4,6 Prozentpunkte, die Quote gesunken ist. Mhm. Und man muss auch sagen, dass am Ende dieser Stressperiode von 3 Jahren die durchschnittliche harte Eigenkapitalquote immer noch bei 12,06 Prozent lag, was immer noch ein relativ guter Wert ist. Zum Vergleich, 2023 war der Wert am Ende der Periode 10,39 nur.
Ja. Okay. Mhm.
Also mehr als 1,6 Prozentpunkte niedriger damals. Ja. Mhm. Und was auch positiv ist, alle Banken haben es geschafft, durchgehend über die 3 Jahre über ihren aktuellen Anforderungen für die harte Kernkapitalquote zu bleiben.
Ja. Ich habe mich erst ein bisschen erschrocken, als du die Zahl 547 Milliarden gesagt hast. Da dachte ich, uiuiui, das ist ja doch ganz schön viel. Das Ende jetzt deines letzten Redebeitrags klang dann ja eher positiv. Also ist dein Fazit letztlich insgesamt positiv? Sind die Banken gut aus dem Stresstest rausgekommen?
Ja, definitiv. Ja. Das hat auch die EBA im Grunde genommen dann auch als Fazit gezogen, dass der Test und die Testergebnisse gezeigt haben, dass das EU-Bankensystem extrem widerstandsfähig ist, eben diese hohen Verluste auch sehr gut verkraften kann. Und das Ganze liegt einfach daran, dass einmal die Startposition eigentlich auch sehr gut war, gerade auch im Vergleich zum Test 2023 oder den Jahren davor. Das heißt, die Eigenkapitalquoten sind weiter gestiegen bei den europäischen Banken. Also fast einen halben Prozentpunkt höher lag die harte Kernkapitalquote zum Start. Ja. Und was vor allem aber auch sehr wichtig ist, dass sich die Rentabilität der europäischen Banken massiv erholt hat. Durch die Leitzinsanhebung der EZB sind die Zinsergebnisse deutlich besser ausgefallen. Die Provisionsergebnisse wurden ausgebaut in den letzten Jahren. Ja, das heißt, man konnte über die Gewinn- und Verlustrechnung durch die operativen Erträge einen deutlich größeren Teil der Kreditverluste die übrigens höher ausgefallen sind als 2023, konnte man besser verkraften, ja, und besser tragen. Die EBA spricht sogar davon, dass die Rentabilität, ja, gemessen an der Eigenkapitalrendite sogar nahe den historischen Hochs liegt, ja, was die U-Banken angeht.
Okay. Prima. Hätte denn der, also wenn jetzt bei dem Stresstest ein schlechteres Ergebnis rausgekommen wäre, was dazu geführt hätte, dass meinetwegen die Eigenkapitalquoten oder so brutal auf, was weiß ich, 5 oder 8% runtergegangen wären, hätte denn die EBA das zum Anlass nehmen können, irgendwelche zusätzlichen Anforderungen an die Banken zu stellen? Oder also anders gefragt, hätte hier irgendeine Bank überhaupt durchfallen können bei dem Test?
Also klassisches Durchfallen gibt es nicht mehr. Das gab es früher mal. Ich habe mal nachgeschaut, beispielsweise war das 2014 der Fall. Ja, da gab es wirklich eine harte Kernkapitalquote von 5,5%, die eingehalten werden musste. Mhm. Ja, und dann wurde man wirklich daran gemessen. Und da kam damals auch raus, es liegt ein Eigenkapitaldefizit von 25 Milliarden Euro vor. Mhm. Und die Banken, die eben ja, darunter fielen, die eben Defizit hatten, die mussten wirklich ja, Pläne ausarbeiten, wie sie dieses Eigenkapitaldefizit beheben wollen und mussten das dann auch ja, absegnen lassen von der Aufsicht. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das heißt, die Erkenntnisse aus dem Stresstest fließen natürlich sehr wohl ein, ja, in die Festsetzung der individuellen Eigenkapitalvorgaben. Das heißt, wenn die Aufsicht hier sieht, dass bestimmte Kreditportfolien oder G&V-Positionen besonders stark auf ja, bestimmte Risiken reagieren, ja, und sie sehen, dass sich dann diese Risiken auch in der Realität aufbauen, ja, dann werden sie da höhere Eigenkapital Unterlegungen fordern, ja, dafür nutzen sie das und dafür ist es auch explizit gedacht, ja, aber sie machen es nicht, dass sie sagen, wir setzen von vornherein eine harte Quote fest und wer darunter liegt, der muss genau dann das ausgleichen, ja, was ihm da fehlt, weil man sich natürlich auch bewusst ist, dass diese Stressszenarien ja auch sehr hypothetisch sind, ja, das heißt, wenn ich die Parameter ein bisschen negativer ansetze, dann erhöhe ich den Verlust natürlich, ja, und erhöhe natürlich auch dann das Eigenkapitaldefizit. Es ist also extrem annahmenabhängig, ja, das Ergebnis, ja. Und hier geht es eigentlich mehr darum zu verstehen, warum und wie reagieren denn ja, einzelne Kreditportfolien oder eben G&V-Positionen auf die Annahmen, ja. Und dann schaut man eben, wie sich das in der Realität entwickelt und reagiert dann, ja. Und gibt das nicht von vornherein vor.
Ah ja, okay. Du hattest ja eingangs schon die unterschiedlichen Stressszenarien dargestellt. Da sind ja, also was ich sagen will, ist, wir sind ja im Moment auch nicht in einer nachrichtenarmen Zeit. Das heißt, wir haben mit Trump immer wieder mal was zum Thema Zölle. Wir haben auch den Konflikt im Nahen Osten. Haben die Marktteilnehmer diesen EBA-Stresstest überhaupt, also war das für die ein wichtiges Ereignis? Wie haben die Märkte auf die Verkündigung dieser Ergebnisse reagiert?
Ja, also insgesamt muss man sagen, fast ist es war ein Non-Event. Mhm. Ja, also den Investoren ist natürlich schon bewusst, dass die Banken sich fundamental sehr gut gemacht haben in Europa. Ja, gerade die letzten Jahre, wie gesagt, Kapitalisierung hat sich massiv verbessert über die letzten, ja, seit der Finanzkrise eigentlich, muss man sagen. Mhm. Die Rentabilität hat sich die letzten Jahre deutlich erholt. Gleichzeitig sind sie mit einer relativ guten Aktiva-Qualität in den Test gegangen. Also insofern war schon absehbar, dass die Banken insgesamt relativ gut abschneiden werden und dass es da jetzt keine Hiobsbotschaft in dem Sinne geben würde. Insofern gab es da keine Reaktion. Und selbst bei den Banken, die Schwäche abgeschnitten haben, das gibt es ja durchaus, dass einige Banken dann eben auch ja deutlich unter den durchschnittlichen Werten dann lagen letztendlich, auch da hat es keine Spreadbewegung gegeben bei den Anleihen, weil man eben weiß, es ist ein hypothetisches Szenario. Ja, das muss erstmal so eintreten, bevor diese Banken dann auch wirklich so abrutschen bei ihren Eigenkapitalquoten. Und dieses Szenario ist dann schon sehr extrem, ja, mit diesen BIP-Rückgängen, mit diesem Anstieg der Zinsen, ja, also diese Kombination ist dann schon noch sehr weit weg, ja, als dass das in irgendeiner Form jetzt Befürchtungen bei Marktteilnehmern, bei einzelnen Banken zumindest hervorrufen könnte. Umgekehrt ist es dennoch beruhigend, glaube ich, auch wenn die Investoren wissen, dass die europäischen Banken sehr gut aufgestellt sind, zu sehen, dass in einem solchen Szenario, was wie gesagt schon auch durchaus negativ ausgestaltet ist, dass die Banken das dann doch so gut überstehen und doch mit so guten durchschnittlichen Eigenkapitalquoten dann aus dem Test herauskommen. Ja. Also gerade, du hast ja angesprochen, das aktuelle Umfeld, das geht ja schon in die Richtung. Ja. Wir haben eben diese protektionistischen Tendenzen, zumindest aus den USA, und wir haben geopolitische Risiken und da zu sehen, dass in so einem Szenario, wie gesagt, die Banken dann doch mit einer Eigenkapitalquote oder harten Kernkapitalquote von mehr als 12% da herauskommen, ja, das wirkt dann schon beruhigend, ja, auch wenn man es eigentlich schon vorher wusste.
Ja, okay. Ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder viel gelernt heute. Vielen Dank für deine Einsichten. Und du hast auch zu diesem Thema eine Studie geschrieben. Dort sind alle Zahlen nochmal im Detail nachzulesen. Die Studie ist am Dienstag, am 5. August veröffentlicht worden. Heißt, EU-Banken bestehen den Zollstresstest. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat der Podcast vom 6. August 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.